日本コネクション、ヤパニシェスフィルムフェスティバル、オンライン。
Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des Filmfestivals Nippon Connection. 2020 kann unser geliebtes Nippon Connection Film Festival allerdings nicht live in Frankfurt vor Ort stattfinden durch die Corona-Beschränkungen. Aber wir sind total glücklich, dass die Veranstalter trotzdem das Festival als Online-Festival stattfinden lassen und wir deswegen mehr als 70 Filme gucken können. Es bleibt also genauso schwierig wie sonst auch, mehr Filme, als man in den 6 Tagen gucken kann. In dem Fall zwischen dem 9. und dem 14. Juni. Dieser Podcast begleitet das Festival und Gastgeber in diesem Podcast sind langjährige Filmpodcaster und Nippon Connection Hardcore-Fans, nämlich Alexander Sobolla von den Abspannguckern. Hallo Alex.
Hallo, hallo. Und der Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Hallo Thomas.
Hallo.
Und in 4 Episoden widmen wir uns 4 unterschiedlichen Themen und für jede Folge haben wir einen anderen Gast. Und in der allerersten Folge haben wir zu der aktuellen japanischen Filmlandschaft Florian Hör zu Gast, der mit uns über die Kulissen von das Festival spricht. Hallo Florian.
Hallo.
Dann sag doch mal, was du beim Festival machst und wie lange du dann schon dabei bist.
Also ich bin beim Festival dabei seit 2014 und habe erstmal im Kulturprogramm angefangen. Beziehungsweise man muss eigentlich noch ein Jahr zurückgehen. Ich habe bei Nippon Connection als Helfer angefangen und habe Karten abgerissen am Kinoeingang. Ja, dann bin ich 2014 offiziell ins Team eingestiegen, habe im Kulturprogramm angefangen und ein Jahr später war ich dann im Filmauswahlteam und das leite ich mittlerweile. Also ein bisschen nicht der amerikanische Traum, sondern vielleicht der japanische Traum vom Kartenabreißer zur Filmteamleitung.
Das ist ja viel geiler als vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Kartenabreiser zum Chef des Filmteams. Großes Kino.
Für mich persönlich schon, ja.
Bevor du Kartenabreißer warst, hast du dann quasi dir selber die Karten abreißen lassen? Also warst du dann ein paar Mal davor Gast, oder?
Genau, ich war vorher schon Festivalgast und bin auch schon weitaus länger Fan des japanischen Kinos. Tatsächlich bin ich zum japanischen Film aber über die Musik gekommen. Also ich bin auch sehr, sehr großer Fan des Komponisten Joe Hisaishi, der zum Beispiel für die Filme von Takeshi Kitano oder von Hayao Miyazaki die Musik komponiert. Und die Musik mochte ich so gerne, dass ich mir dann natürlich auch die Filme angeschaut habe. Und so mein großes Aha-Erlebnis war, als ich das erste Mal Hanabi gesehen habe von Kitano. Und danach musste ich unbedingt noch mehr Kitano-Filme sehen und irgendwann habe ich alle gesehen, musste noch mehr japanische Filme schauen. Ja, da war ich dann natürlich sehr froh, auf Nippon Connection zu stoßen.
Also Kitano war dann deine Einstiegsdroge sozusagen und dann kamen die anderen Filmemacher dazu?
Richtig, genau. Ich habe mich dann so ein bisschen durchgetastet über die anderen großen Regisseure der 90er, also Sabu zum Beispiel oder Shunji Iwai. Ja, tatsächlich, also jetzt durch das Filmprogramm, also dadurch, dass ich im Filmprogramm mitarbeite, habe ich natürlich insbesondere jetzt über das aktuelle japanische Kino einen guten Überblick, aber ich schaue auch sehr gerne Klassiker. Also Kenji Mizoguchi zum Beispiel ist auch einer meiner japanischen Lieblingsregisseure.
Sehr gut. Bevor wir aber noch mehr auf die Regisseure und Regisseurinnen einsteigen und die Filmlandschaft und das Filmteam und die ganze Auswahl, die ganze Geschichte, das ganze Festival, will ich noch einen Service-Blog für unsere Hörer und Hörerinnen einbauen. Nämlich ganz kurz erklären und Florian, du musst sagen, ob ich das richtig erklärt habe, wie man dann an die Filme, über die wir gleich sprechen werden konkret, auch drankommt. Man geht über nipponconnection.com, sucht sich einen Film aus, zum Beispiel, ich sag mal, Labyrinth of Cinema von Obayashi, geht auf die Seite und dort findet man einen Link zur Video-on-Demand-Plattform Vimeo, in dem Fall Vimeo on Demand. Am besten ist, man hat schon vorher einen Vimeo-Account und dann kann man sich anmelden und kann entweder über Kreditkarte oder über PayPal dann 5 Euro bezahlen pro Film und diesen Film hat man dann 24 Stunden zur Verfügung und kann den auch dann nochmal gucken oder kann anhalten und wieder weiter gucken, alles innerhalb der 24 Stunden. Und das Allerbeste, man kann sich innerhalb vom 9. bis zum 14. entscheiden, wann man welchen Film gucken möchte. Richtig erklärt?
Das stimmt alles, genau. Und das ist auch wirklich sehr, sehr großer Vorteil, weil es ja durchaus mal vorkommt, dass sich beim Festival zwei Filme überschneiden, die man gerne schauen möchte. Und ja, das Problem hat man diesmal eben nicht.
Ich glaube, es gibt noch eine begrenzte Anzahl von 10er-Tickets. Da würde man dann 10 Filme statt für 50 für 40 Euro kriegen. Aber das hat natürlich den Vorteil des Rabatts, aber den Nachteil, dass man sich dann nicht mehr so richtig spontan entscheiden kann, weil man muss sich dann schon, wenn man das 10er-Ticket kauft, schon wissen, welche 10 Filme man gucken möchte. Das würde mich persönlich ein kleines bisschen abschrecken. Aber wie auch immer.
Du musst halt mehr als 10 Filme dann gucken.
Ja, genau. Ich gucke einfach mehr als 10 Filme, genau. Ich habe ja, im Gegensatz zu anderen Leuten, habe ich ja Urlaub.
10 ist eh zu wenig, oder?
Dann Ende des Service-Blocks. Es geht weiter mit Fragen.
Genau. Also euer Filmteam hat ja mehr als 70 Filme für das Festival dieses Jahr zusammengestellt. Kannst du uns da so ein bisschen was über die Schwerpunkte dann sagen zum diesjährigen Festival?
Wir haben letztes Jahr angefangen, tatsächlich auch einen Themenschwerpunkt zu etablieren. Wer letztes Jahr beim Festival war, erinnert sich vielleicht, der hieß Outlaws und Außenseiter. Und dieses Jahr haben wir uns entschieden, vor allem weibliche Filmemacherinnen in den Fokus zu rücken. Aber eben nicht nur Filmemacherinnen, sondern auch Filme mit starken Frauenfiguren. Und das Ganze haben wir Female Futures getauft. Und ganz wichtig ist aber, wir haben es eigentlich nicht Female Futures getauft, sondern Female Futures mit Ausrufezeichen hinten, weil wir die Frage stellen, wie steht es denn um Frauen im japanischen Kino? Also man kann sagen, dass die japanische Filmindustrie sehr patriarchalisch geprägt ist, vor allem in den großen Studios. Also da sind die Chefetagen mit alten Männern meistens besetzt. Das ist auch ein Problem zum Beispiel im Animationsfilm. Also man kennt ja eigentlich kaum Anime-Regisseurinnen. Das ist jetzt eher was im Independent Animationsfilm ausgeprägt ist, da werden es tatsächlich immer mehr. Und ja, auch Filmemacher, also Realfilmemacher, sind hauptsächlich in den letzten Jahrzehnten Männer gewesen und das beginnt sich jetzt aber langsam zu ändern. Und es gibt ja viele wirklich renommierte Filmemacherinnen, die auch bei uns beim Festival waren, also Kaori Momoi zum Beispiel, die ja hauptsächlich Schauspielerin ist, aber auch als Regisseurin schon Filme gedreht hat. Und auch zwei, die dieses Jahr auch im Programm vertreten sind, Akiko Oku. Die zeigt jetzt zum dritten Mal hintereinander schon einen Film bei uns. My Sweet Crapper Remedies ist das diesmal. Und auch Yukiko Mishima. Also das ist wirklich eine weibliche Regisseurin, die auch im Mainstream-Kino angekommen ist. Und auch in großen Studioproduktionen. Und das ist immer noch was sehr Seltenes in Japan. Und da wollen wir dieses Jahr so ein bisschen unseren Schwerpunkt drauflegen. Und das war aber nicht mal so, dass wir dann gesagt haben, so, wir müssen jetzt unbedingt noch ein paar Filme von Frauen aussuchen, sondern, also den Schwerpunkt, den haben wir eben schon relativ früh festgelegt, auch weil wir dafür Fördergelder beantragt haben. Die Filme fielen uns dann fast so ein bisschen in die Hände, kann ich sagen. Also vor allem im Dokumentarfilm ist das echt toll, dass jetzt mehr als die Hälfte der Dokumentarfilme, die wir zeigen, tatsächlich auch von Frauen sind. Also entweder von Frauen oder Frauen ins Zentrum rücken.
Kommt das ein bisschen dann daher, dass durch kleinere und Independent-Produktionen Frauen dann viel mehr eine Chance jetzt auch hatten, da reinzukommen? Also am Studiosystem sozusagen vorbei?
Genau, das denke ich auch. Also dass, wie du sagst, dass die sich dann nicht so in den Studio-Hierarchien hochkämpfen müssen, sondern da reicht es ja ganz profan gesagt, wenn man eine Kamera hat und so ein bisschen Talent mitbringt. Und da sind wirklich sehr, sehr schöne Filme dabei. Also einer zum Beispiel, das ist der Film Zenote, der in Maya-Höhlen aufgenommen, also in unterirdischen Maya-Höhlen aufgenommen wurde, auf 8mm Film. Der ist auch von einer weiblichen Filmemacherin.
Die hat einen Nachwuchspreis auch bekommen, gell?
Genau.
Ich bin nicht sicher, ob für Zenote, aber da...
Den Oshima-Preis, der jetzt ganz neu ins Leben gerufen wurde. Und da saß auch Ryuichi Sakamoto in der Jury.
Aber 8mm unter Wasser, das stelle ich mir auch richtig klasse und sehr atmosphärisch vor. Bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, das hätte bestimmt auch ein tolles Gespräch mit ihr gegeben, wenn sie tatsächlich hätte kommen können zum Festival. Und das ist etwas, was dieses Jahr dann leider fehlt.
Wir bleiben optimistisch, dass das 2021 auch alles wieder stattfinden kann, dass wir wieder Schauspieler und Regisseurinnen und Regisseure wieder auf der Bühne erleben und im Treppenhaus über sie stolpern und wie das bei so einem schönen Festival wie Nippon Connection möglich ist.
Und wenn Sie schon einen atmosphärischen Film wie Zenote dann produziert hat, dann kommt er bestimmt in ein, zwei Jahren, ist er dann wieder dabei und hat dann ein neues Thema, wo man, also ich habe ja den in kleinen ein bisschen gesehen und ich glaube halt auf der großen Leinwand, wenn man sich halt wirklich drauf einlassen kann und sich nicht vom Handy ablenken lassen darf, wirkt das halt dann nochmal richtig, ja, mit der passenden Soundkulisse.
Ja, absolut. Also da sprichst du auch was an, was jetzt zum Nachteil werden könnte, dass man zu Hause dann eben doch mal aufs Handy schaut. Also gut, es gibt auch Leute, die es
untertitelten Filmen ist das gefährlich
machen, aber ich würde mir das im Kino nie erlauben. Aber ja, da kann vielleicht zu Hause ein bisschen die Aufmerksamkeit vernachlässigt werden.
Also ich werde meinen Laptop an meinen Beamer frickeln irgendwie und werde das dann zumindest so groß wie meine Zimmerwand ist, mir anschauen und dann gibt's auch kein Handy. Und wenn ich gerade Corona wäre, würde ich euch auch einladen.
Dann wirst du die Zenoten quasi, du wirst dann sozusagen dein Wohnzimmer in so einer tropfsteilen Höhle verwandeln, ja.
Naja, aus meinem Wohnzimmer wird dann ein Aquarium ein großes, ganz genau. Ja. Also den habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Was mich jetzt interessieren würde, wir diskutieren jedes Jahr, gerade wenn wir das Blogger- und Podcaster-Powwow machen, wie es eigentlich so mit dem japanischen Kino so aussieht, und hatten uns, glaube ich, vor 2 Jahren und letztes Jahr noch drüber unterhalten, dass wir den Eindruck haben, es gibt ganz wenig Filme mit einer politischen Dimension, und haben darüber gestritten, was sind politische Filme überhaupt. Und dieses Mal haben wir beim Blick auf das Programm schon den Eindruck, da gibt es mehr dezidiert politische Filme und auch Filme, die nicht politisch sind, aber politische Themen unübersehbar auch zeigen und ansprechen. Deswegen meine Frage an dich, was hast du für einen Eindruck, was prägt zurzeit das japanische Kino? Gibt es einen Trend und ist tatsächlich, was wir glauben zu sehen, mehr Gesellschaftsthemen und mehr Politikthemen? Ist das so?
Da sprichst du auch was sehr Interessantes an, weil ich glaube, dass es so zwei Seiten der Medaille gibt, wenn man das so beschreiben möchte. Es gibt einerseits diese politischen Filme, wie du sie jetzt erwähnt hast, und die tatsächlich jetzt auch politischer sind als noch vor einigen Jahren. Wir haben jetzt zum Beispiel auch den Film I, Documentary of the Journalist im Programm, auch ein Dokumentarfilm, und auch den begleitenden Spielfilm über die Journalistin Isoko Mochizuki, die so ein bisschen hervorsticht aus den sehr obrigkeitshörigen Journalisten, die quasi Politiker mit Samthandschuhen angehen, und sie macht das eben nicht und stellt gerne auch mal unbequeme und kritische Fragen. Das ist vielleicht auch etwas, was sich Filmemacher jetzt eher erlauben, aber eben auch nur die, die es sich leisten können, unabhängig zu produzieren. Wenn man sich jetzt mal die großen Mainstream-Filme anschaut, dann sieht man da sehr viele Filme, die eher eskapistisch sind, würde ich sagen. Also sehr, sehr viele Verfilmungen von populären Mangas und sehr, sehr viele romantische Komödien, Liebesdramen. Das sind Filme, die wir jetzt nicht so viel zeigen. Deswegen entsteht vielleicht auch so ein verzerrter Eindruck, wenn man den Blick auf unser Festivalprogramm wirft. Also es ist nicht so, dass das japanische Kino jetzt auf einmal super politisch wird, sondern tatsächlich sind das eben die Filme, denen wir mehr Raum geben wollen, weil sie in Japan eventuell, wenn überhaupt, eine Woche in einem kleinen Independent-Kino laufen und dann verschwinden sie wieder von der Bildfläche. Und ich denke, es ist aber ganz, ganz wichtig, dass man solchen Filmen eine Plattform gibt.
Und wenn du sagst, okay, politisch, das ist jetzt im Programm stärker vertreten als tatsächlich in Japan, kannst du überhaupt einen Trend beschreiben für die japanische Filmszene jetzt? Gibt es überhaupt einen Trend oder ist es tatsächlich völlig auseinandergelaufen und komplett in der Breite aufgestellt?
Es ist eigentlich so, wie ich es gerade schon ein bisschen beschrieben hatte. Also, dass man vor allem darauf setzt, das heimische Publikum glücklich zu machen. Also, dass man gar nicht so sehr daran interessiert ist, ausländisches Publikum zu gewinnen, bis auf einige wenige Filmschaffende. Also, was total bezeichnend ist. Vielleicht habt ihr das gesehen, dass das Line-Up von Cannes die Tage veröffentlicht wurde, ich glaube gestern sogar, da stand dann eben drin, welche japanischen Filme auch ausgewählt worden wären, wenn das Festival hätte stattfinden können. Dann war eben der neue Film von Naomi Kawase dabei und eine Serie von Koji Fukada, der ja mit Harmonium auch schon in Cannes einen Preis gewonnen hat. Und der neue Studio Ghibli-Film tatsächlich von Goro Miyazaki, also dem Sohn von Hayao Miyazaki. Also es sind alles etablierte Filmemacher, die man schon kennt. Und die, also Takashi Miike wäre vielleicht noch jemand, Kore-eda, das sind so die typischen Filmemacher und auch Autorenfilme, die sich auf Festivals platzieren. Und aber es gibt noch so viele andere interessante Filmschaffende in Japan, die bleiben aber alle mehr oder weniger zu Hause und müssen schauen, wie sie Geld verdienen. Und dann drehen sie halt eine Adaption von einem bekannten japanischen Roman, von einem Manga. Teilweise, was jetzt immer häufiger vorkommt, ist auch, dass aus Songs ein Film gemacht wird. Also es gibt dann einen populären Song von einer J-Pop-Band und auf dem Song basiert dann gleich ein ganzer Film. Oder wenn ich jetzt gerade bei J-Pop bin, dass man halt J-Pop-Stars hat oder nicht mal J-Pop-Stars, sondern Idols. Also Idols, das ist ja eigentlich eher so eine Mischung aus Schauspieler und Sänger, also quasi so Allround-Künstler. Und denen wird dann halt so ein Film auf den Leib geschrieben. Und da gehen dann unglaublich viele junge Leute ins Kino. Ja, das lässt dann die Kassen klingeln. Und da ist gar nicht so ein großer künstlerischer Anspruch dahinter.
Ist das dann so ein bisschen wie die Elvis-Filme früher oder sowas? Oder?
Ja, genau.
Ja, das kann ich nachvollziehen, dass das aber vielleicht dann auch ein Publikum hier dann weniger interessieren würde, anstatt die Filme, die er dann zeigt.
Ja.
Also, wobei da bestimmt so, vielleicht gibt es ja mal so eine Reihe, so zwei, drei Filme, die dann so ein gutes Beispiel dafür geben, wie diese Filme dann aussehen und so strukturiert sind oder so. Ja, wie verschaffst du dir dann einen Überblick über die aktuelle japanische Filmszene? Also bist du dann noch ein paar Mal dann in Japan und schaust dir da ein paar Filme an im Kino? Kannst du Japanisch?
Sehr basic. Also mein Sprachniveau ist vielleicht A1, wenn überhaupt.
Okay, also du brauchst auch Untertitel dann.
Genau, ja. Also ohne Untertitel geht's nicht. Ich bin tatsächlich in der Regel einmal im Jahr in Japan. Und zwar immer im Oktober, also Ende Oktober, Anfang November. Da ist dann das Tokyo International Film Festival. Und also da bin ich nicht alleine, sondern da sind immer mehrere von unserem Team. Da schauen wir viele Filme auf dem Festival selbst, aber es gibt dann beim Tokyo International Film Festival auch einen Filmmarkt. Also es gibt es ja auch zum Beispiel in Cannes, da gibt es ja auch den Markt und bei der Berlinale gibt es auch den European Film Market. Und dort gibt es dann auch nochmal in so kleinen improvisierten Kinos mit nicht so tollem Sound und auch nicht so besonderem Bild kann man sich dann nochmal ein paar Filme anschauen. Und vor allem treffen wir da ganz viele Vertriebe, mit denen wir sprechen und die uns ihr Line-Up vorstellen. Von denen bekommen wir dann, also früher haben wir dann immer so um die 100 DVDs mit nach Hause genommen. Also das war dann so, dass wir mit zwei Koffern angereist sind. Ein Koffer, das waren so unsere privaten Sachen und ein Koffer war voll mit Nippon-Werbematerial. Also so ist es immer noch. Ein Koffer ist dann voll mit Programmheften und Postkarten und Flyern. Und der ist dann im Idealfall am Ende leer, aber dafür voll mit den ganzen DVDs, die wir bekommen. Mittlerweile bekommen wir die Filme dann immer als Link versprochen. Und jetzt können wir endlich auch immer ein paar Souvenirs dann noch kaufen in Japan. Das ging früher nur ein bisschen eingeschränkt. Und ja, also da bekommen wir dann auch so um die 100 Filme versprochen und so in den nächsten Wochen dann zugeschickt und dann beginnt das große Sichten. Unsere Tokio-Reise im Herbst, die ist immer der Startpunkt für die Programmauswahl. Und wenn wir in Tokio sind, versuchen wir aber auch immer noch ein bisschen ins normale Kino zu gehen. Nur da hat man dann eben den Nachteil, dass man die Filme auf Japanisch ohne Untertitel schaut. Wobei wir auch einige japanisch sprechende Teammitglieder haben.
Okay, das macht es dann einfacher. Wenn ihr dann so einen Screener habt zum Sichten, okay, jetzt mit Corona ist das ja vielleicht ein bisschen kompliziert, aber macht ihr dann quasi so gemeinsam so einen Kinoabend und dann sprecht ihr dann direkt drüber oder sitzt dann jeder so quasi in seinem Stübchen und guckt sich das dann an?
Also seitdem ich im Filmteam bin, habe ich nur dann Filme mit anderen zusammengeschaut, wenn wir auf Festivals waren. Aber die Screener, die schauen wir tatsächlich zu Hause. Also ich weiß von anderen Festivals, dass sie dann so gemeinsame Filmabende auch machen. Aber wir machen das ja auch alles ehrenamtlich und alle haben ganz unterschiedliche Zeitpläne. Manche arbeiten abends, manche tagsüber, und das lässt sich auch schwer organisieren. Also wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir für die Kurzfilmauswahl, dass wir mal so einen gemeinsamen Kurzfilmtag machen und uns quasi ganz viele Kurzfilme binge-watchen zusammen. Aber selbst dafür haben wir dann am Ende keinen Termin bekommen, sodass dann auch die Kurzfilmauswahl dann quasi im stillen Kämmerlein vorgenommen werden musste.
Nee, ich verstehe. Hast du so allgemein jetzt im Trends gesehen, wie sich die japanische Filmlandschaft dann geändert hat in den letzten Jahren? Also jetzt nicht, was gerade jetzt passiert, zum Beispiel jetzt gerade auch nach Fukushima, was dann passiert ist. Natürlich jetzt auch ein bisschen so mit Blick in die Zukunft, wie sich das mit Corona verändern wird. Hast du da schon mal irgendwas so gesehen für dich?
Also Fukushima ist tatsächlich noch weiterhin ein Thema. Also in den ersten Jahren danach sind ja wirklich sehr viele Filme entstanden, auch von sehr etablierten Filmschaffenden. Also Shion Sono zum Beispiel hat ja auch mehrere Filme mit Fukushima-Thematik gedreht. Und tatsächlich ist jetzt auch also Fukushima jährt sich ja zum 10. Mal nächstes Jahr. Und das ist jetzt auch ein Film im Blockbuster-Stil entstanden, Fukushima 50, in dem es um eine Gruppe von Arbeitern im Atomkraftwerk geht, die versucht haben, quasi das Schlimmste zu verhindern und das auch geschafft haben. Mit Ken Watanabe auch in der Hauptrolle, also der ja auch in vielen westlichen Filmen mitgespielt hat. Ich hatte aber das Gefühl, dass jetzt quasi zum 10. Jahrestag, dass wieder mehr Filme mit Fukushima-Thematik entstehen und dass zwischendrin so ein Abebben war und dass man das Thema vielleicht auch so ein bisschen hinter sich lassen wollte. Das japanische Kino, wie ich gerade gesagt habe, schon so einen Hang zum Eskapismus hat, also zumindest im Mainstream-Kino. Und also es ist schwer zu sagen, weil ich früher natürlich einen viel kleineren Einblick hatte in die japanische Filmlandschaft, also bevor ich hier im Filmteam angefangen habe, das war ja 2015, da habe ich eben nur die Filme gesehen, die hier für den Westen ausgesucht wurden. Und das sind dann natürlich auch die interessantesten und auch die für ein westliches Publikum besonders interessant sind.
Ich kann mir auch vorstellen, dass ja da zumindest eine Zeit lang auch wirklich viel europäisches Geld dann auch da war, um diese Filme zu, also gerade wo Filme auf DVD unglaublich erfolgreich waren, gab es glaube ich auch unglaublich viel Kohle aus dem Westen, weil die ja dann irgendwie auch gelaufen sind, oder? Genau. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt irgendwie noch ist, ja.
Also die späten 90er und frühen 2000er Jahre, das waren ja schon goldene Zeiten hier. Also vor allem Rapid Eye Movies, der deutsche Verleih, hat ja sehr viel auf DVD rausgebracht. Und auch Third Window Films, das ist ja ein britischer Verleih, den einige Hörer und Hörerinnen auch kennen dürften. Dessen Gründung fiel ja auch in diese Zeit und eben auch die Gründung von Nippon Connection. Also Nippon Connection ist ja entstanden, weil es in diesem Zeitraum so viele hochkarätige Filme gab. Weil du sagst, es kam viel Geld aus dem Westen. Das ist etwas, was immer noch versucht wird. Also Rapid Eye Movies und Third Window Films, die sind ja auch in die Filmproduktion eingestiegen. Also Rapid Eye Movies hat ja auch die letzten Filme von Sabu co-produziert, den aktuellen jetzt auch. Third Window Films hat eine Verfilmung eines Osamu Tezuka Mangas produziert. Also Osamu Tezuka ist ja der Gott des Manga, Astro Boy ist zum Beispiel von ihm. Regie geführt hat dessen Sohn, also Makoto Tezuka, der ist Filmemacher. Also letztes Jahr konnte man bei Nippon Connection ja seinen Film The Legend of the Stardust Brothers sehen. Und sein neuer Film Barbara, das ist eine Adaption eines Osamu Tezuka Mangas, und der hatte auch seine Weltpremiere in Tokio auf dem Tokyo International Film Festival und lief da sogar im Wettbewerb. Also ja, dafür, dass Third Window Films eine englische Firma ist und es dann mit einem japanischen Film in den Wettbewerb des größten japanischen Filmfestivals geschafft hat, ist ja auch schon durchaus ein großer Erfolg.
Ziemlicher Meilenstein.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, nach welchen Kriterien ihr tatsächlich dann auswählt. Ob ihr dann nach Namen auswählt oder ob ihr euch vorher Kriterien festsetzt oder ob ihr euch völlig offen auf alles stürzt, zu dem ihr Zugang bekommt.
Am ehesten würde ich Letzteres sagen. Also wir schauen wirklich alles, was uns in die Finger kommt. Also natürlich haben wir diese Filme, die wir von den japanischen Vertrieben bekommen, die wir in Tokio treffen. Aber wir versuchen dann natürlich über das gesamte halbe Jahr, das wir dann noch haben, bis das Festival startet, versuchen wir immer die Augen offen zu halten, was kommt jetzt Neues. Und wir haben ja auch jetzt in den letzten 20 Jahren sehr viele Kontakte geknüpft. Und also zu Leuten, die Filme kennen, die völlig unter dem Radar auch laufen. Also das zum Beispiel This Planet is Not My Planet, der auch in der Dokumentarfilmsektion läuft dieses Jahr. Also der wurde uns von einem japanischen Kontakt explizit empfohlen und vermittelt. Es ist bei uns im Filmteam so, das klingt vielleicht jetzt auch im Podcast so ein bisschen heraus, wenn verschiedene Filmteammitglieder hier mit euch sprechen. Es hat jeder auch so seinen persönlichen Schwerpunkt, seine persönlichen Vorlieben. Und also es gibt zum Beispiel welche, die mit Animes gar nichts anfangen können. Es gibt jemanden, der zum Beispiel sehr auf Horror und Exploitation steht. Mircha zum Beispiel ist unser Experte für Dokumentarfilm. Und das sind dann auch Leute, die man dann auch vertraut, wenn die sagen, diesen Film muss man unbedingt zeigen. Es gibt aber dann auch Filme, die sehr, sehr kontrovers diskutiert werden und wo wir teilweise Wochen oder Monate warten, bis wir eine Entscheidung fällen, ob wir den jetzt anfragen oder nicht. Und also manchmal ist es tatsächlich auch so, wenn wir einen Film ablehnen und dann sehe ich hinterher, dass der auf anderen Festivals total erfolgreich läuft, dann ärgert mich das natürlich auch so ein bisschen, weil wir sind eben auch nur, je nach Zusammensetzung, so um die 7, 8 Leute. Und natürlich kann es dann auch sein, dass alle einen Film richtig schlecht finden, und aber tatsächlich trifft er einfach nur nicht unseren persönlichen Geschmack und kommt dann woanders super gut an.
Also kann ich mich daran erinnern, dass ich im vergangenen Jahr einen Film gesehen habe und auf Empfehlung eines Kollegen aus dem Filmteam, und der hat mir da nicht gefallen, muss ich zugeben, habe dann einen anderen aus dem Filmteam gefragt, der sagte, frag mich nicht, ich war dagegen, ich bin überstimmt worden. Und da dachte ich mir, okay, bei euch geht's hinter den Kulissen bestimmt auch manchmal interessant zu.
Absolut, ja. Also es gibt da auch sehr emotionale Diskussionen auf jeden Fall über die Filme. Aber ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir Filme im Programm haben, die nicht jedem gefallen. Weil wenn wir jetzt nur Konsensfilme im Programm hätten, das wäre ja langweilig. Und das sind, also es gibt so Filme, ich meine, ich kann ja die Abstimmungsergebnisse sehen, wenn jetzt für den Nippon Cinema Award abgestimmt wird. Und da kann es eben sein, dass ein Film ganz weit abgeschlagen unten auf der Rangliste steht. Und dann gibt es aber trotzdem jemanden im Filmteam, der sagt, ich finde den Film absolut super, weil es eben der persönliche Geschmack ist. Natürlich sind da dann auch einige 5-Sterne-Wertungen dabei im Publikum, aber auch eben sehr viele 1-Sterne-Wertungen. Und sowas finde ich aber viel reizvoller, als wenn jetzt Filme vom Publikum durchschnittlich aufgenommen werden und alle sagen, ja, es ist ein schöner Film, aber der bleibt vielleicht nicht so lange im Gedächtnis haften. Und tatsächlich beobachte ich auch so ein bisschen, dass, also nicht immer, aber gelegentlich auch so Konsensfilme dann den Publikumspreis gewinnen. Also es sind dann nicht unbedingt die gewagtesten Filme, die gewinnen, sondern welche, die vielleicht wenig Angriffsfläche bieten. Also ein Beispiel wäre für mich Ryuzo and the Seven Henchmen von Takeshi Kitano, der schöner Film ist, der auf jeden Fall meiner Meinung nach damals schon ins Programm sollte, wo ich aber überrascht war, dass er dann tatsächlich gewonnen hat, weil es wesentlich spannendere Filme in diesem Jahr im Programm gab. Und da denke ich, dass das so für die Leute so eine self-fulfilling prophecy war, als sie ins Kino gingen, dass sie gesagt haben, ja, der neue Kitano, natürlich muss der gut sein. Und dann fanden sie auch gut.
Ich glaube, der hatte halt wenig Anspruch und einen enormen Spaßfaktor. Ja. Und bei einem Publikumspreis spielt das auch eine Rolle. Aber das erleben wir ja auch. Wir versuchen ja immer nach den Filmen auf dem Festival direkt danach möglichst mit vielen Filmpodcastern und Bloggern zusammen den ersten Eindruck einzusammeln. Ich kann mich erinnern, bei Happiness hatten wir irgendwie 5 Leute, die mit gesprochen haben und 7 unterschiedliche Meinungen dazu. Da ging es auch hin und her. Also das passiert auch oft tatsächlich, wenn man da mit mehreren Leuten nach dem Film redet, dass die ganz, ganz unterschiedlich ankommen. Aber das finde ich eigentlich auch ein super Zeichen.
Das ist ja auch der Spaßfaktor, dass man sich danach auch mal ein bisschen so kabbeln kann, weil manche Leute den Film super fanden und manchmal eben überhaupt nicht. Ich fand es ja auch ganz interessant, One Cut of the Dead, also den habt ihr ja auch im Festival gehabt. Aber da hatte ich ja fast das Gefühl, dass der so ein bisschen so untergegangen ist im Programm. Ich habe den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, ob der lief da irgendwie unter der Woche, glaube ich, relativ spät abends. Mag mich jetzt irren. Und dann war das ja, also der japanische Überraschungserfolg, den auf einmal dann jeder auf DVD und Blu-ray kaufen musste, fand ich dann auch sehr faszinierend.
Genau, ich wollte gerade sagen, also der ist ja dann nach dem Festival total durch die Decke gegangen. Und der hatte seinen Kinostart in Japan auch erst nach dem Festival. Und da lief der ja, glaube ich, nur auf zwei Leinwänden, bis sich das dann verhundertfacht hat oder noch mehr. Ich muss gestehen, ich habe den Film tatsächlich erst nach dem Festival gesehen, weil das war dann so ein Fall, also der wurde uns empfohlen, auch von Third Window Films, und dann haben den ein paar Leute im Programm gesehen und alle haben gesagt, der Film ist super, den müssen wir zeigen. Mhm. Wenn jetzt so ein Fall eintritt, dann ist es tatsächlich so, dass ich dann meine Kapazitäten eher auf Filme verwende, über die man vielleicht mehr diskutieren muss. Also wenn ein Film so gut ankommt, dann muss den auch nicht jeder im Filmteam sehen. Das ist dann quasi so ein No-Brainer, dass man den auf jeden Fall ins Programm aufnehmen kann. Und,
also wenn 3-4 Leute den Daumen nach oben geben, dann okay.
Genau.
So in der Art so ein bisschen. Mhm.
Also ihr vertraut euch schon ein Stück weit gegenseitig dann. Sonst lässt sich das wahrscheinlich auch gar nicht managen.
Man kennt ja die Geschmäcker und weiß dann, inwiefern man den Leuten vertrauen kann. Weil ansonsten wäre das auch nicht zu schaffen. Also dass dann jeder Film von allen gesehen wird. Also ich habe dieses Jahr eine Liste geführt und ich habe, glaube ich, über 150 Filme gesehen. Und wir hatten aber noch weitaus mehr. Also es hätten dann wahrscheinlich 200 oder über 200 sein müssen. Das lässt sich in ehrenamtlicher Arbeit, also 150 sind in ehrenamtlicher Arbeit schon schwierig. Aber irgendwie schaffe ich es dann doch. Aber viel mehr wäre dann auch nicht zu machen. Und es ist aber schade, wenn dann andere Filme komplett rausfallen und die einfach keiner sieht und uns dann möglicherweise auch was entgehen würde.
Mhm. Wie viele Filme werden in Japan so etwa produziert noch im Moment?
So
pro Jahr?
Zwischen 500 bis 600 Filme. Und also Japan ist wirklich wahnsinnig produktiv. Ich glaube, also ich habe jetzt den aktuellen Stand nicht parat, aber in Deutschland sind es, glaube ich, so um die 200 Filme, die im Jahr produziert werden. Aber wie ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet hatte, davon kommen natürlich viele auch ins Kino, aber die laufen dann halt wirklich nur eine Woche. Es gibt dann so kleine Kinos, also sogenannte Mini-Theaters in Japan, und die nehmen dann einen Film für ein paar Tage ins Programm auf und dann verschwinden die Filme wieder und werden dann auch nicht auf DVD veröffentlicht. Oder vielleicht höchstens im Selbstverlag.
Wie ist denn das jetzt in Japan? Also wir haben ja gerade im Westen haben wir natürlich unglaublich Konkurrenz durch TV-Serien. Also wenn wir jetzt schauen, was HBO produziert und was Netflix produziert und so weiter und so fort. Und ich weiß, Netflix produziert ja auch japanische Shows. Habt ihr da auch ein bisschen was auf dem Schirm? Also gibt es so ein japanisches Gegenstück von HBO, die dann, was weiß ich, die super mega Miniserie raushauen, wo man vielleicht auch mal 5 Folgen zeigen könnte oder so auf dem Festival? Oder ist das in Japan vielleicht gar nicht so das Thema?
Also mit der Serienlandschaft kenne ich mich gar nicht so gut aus, muss ich gestehen. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es ein japanisches Pendant zu HBO gibt. Also ich weiß, dass NHK durchaus hochqualitative Serien produziert. Also wir zeigen ja auch 2 Teile von NHK World kostenlos auch auf dem Festival. Aber tatsächlich steigt Netflix jetzt auch immer mehr durch in Japan. Und wir haben ja auch eine Netflix-Serie gezeigt vor, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, es ist schon eine Weile her.
Sparks.
Mhm. Genau, Hibana ist der japanische Titel.
Hibana, ja, genau. Hibana Sparks, ja.
Und,
die großartig ist, die absolut großartig ist.
Und dazu ist tatsächlich ein Jahr später ist dann auch nochmal ein Film gedreht worden. Aber mit komplett anderen Schauspielern. Aber jemand von uns hat reingeschaut und hat gesagt, hey, das ist ja nur eine Filmfassung von der Serie. Aber dann irgendjemand anderes hat dann korrigiert, nein, nein, das ist komplett neu gedreht worden. Also manches sieht wirklich fast identisch aus in dem Film. Und für uns ist es natürlich problematisch, wenn jetzt so viel auch direkt auf Netflix veröffentlicht wird. Also Shion Sono zum Beispiel hat ja Forest of Love jetzt auf Netflix, also nicht jetzt, sondern vor einem halben Jahr auf Netflix veröffentlicht. Letztes Jahr hatten wir ja Hiroyasu Ishida zu Gast beim Festival, der Regisseur von Penguin Highway. Und der hat das Studio Colorido mit begründet. Und ich habe mich schon total auf deren neuen Film gefreut. A Whisker Away heißt der. Also da wurde mir so ein Work-in-Progress-Trailer letztes Jahr in Tokio gezeigt, wo die Hälfte nur aus Storyboards bestand und nur die andere Hälfte war so einigermaßen fertiggestellt. Jetzt aufgrund der Corona-Krise wurde da auch der Kinostart abgeblasen und den wird man in wenigen Tagen einfach direkt weltweit auf Netflix sehen können. Und ist natürlich eine schöne Sache, dass der jetzt schon verfügbar ist, aber schöner wäre es gewesen, wenn wir ihn auf dem Festival hätten zeigen können. Gut, das Festival findet jetzt natürlich auch in der Video-on-Demand-Form statt. Aber wenn man den einfach im Kino hätte zeigen können. Und so wird er wahrscheinlich für immer auf Netflix bleiben. Einfach weil, wenn er erstmal auf Netflix ist, dann ist es ja relativ unwahrscheinlich, dass er dann, also der Film ist ja von Netflix gekauft worden und ist dann ein Netflix Original. Also der ist dann nicht nur für einen begrenzten Zeitraum auf Netflix verfügbar, sondern wirklich langfristig. Und dann ist die Chance ja relativ gering, dass er dann nochmal ins Kino kommt. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, die japanischen Filmschaffenden müssen auch sehen, wie sie zu Geld kommen. Also mir hat einmal jemand gesagt, er dreht immer abwechselnd einen Mainstream-Film und dann einen Film, auf den er richtig Lust hat. Und von dem Mainstream-Film bezahlt er dann seine Miete und den anderen, den macht er dann, weil er sich verwirklichen will. Und Shumiyake war letztes Jahr zu Gast mit seinem Film And Your Bird Can Sing. Das war auch mein Lieblingsfilm letztes Jahr im Programm. Den fand ich wirklich fantastisch. Und
ja, absolut großartiger Film.
Ja, das ist auch ein Film, den wir in Tokio damals gesehen hatten. Und ich saß da, ich war relativ spät im Kino, saß, glaube ich, in der zweiten Reihe. Und durch eure Akkreditierung wisst ihr ja, wie das ist, wenn man ganz nah vorne im Kino sitzen muss. Ist nicht unbedingt die beste Erfahrung. Aber trotzdem, der hat mich so in seinen Bann gezogen. Ich war so begeistert. Vor allem also auf so einem Filmmarkt, da sieht man halt auch viel Mist. Und das sind Filme, die dann in der Versenkung verschwinden. Und wenn man dann kurz darauf so einen absolut genialen Film im Kino sieht, dann macht das auch wieder Hoffnung. Also Shumiyake, ich habe ihn dann gefragt, letztes Jahr, als er beim Festival war, was denn so sein nächstes Projekt ist. Und da meinte er, ja, er hat da was bei Netflix, aber er darf noch nicht so wirklich darüber sprechen. Und mittlerweile ist bekannt geworden, dass er eine Serienfassung zu Ju-On, also The Grudge, auf Englisch dreht. Und ja, kann gut werden, aber ich finde es ein bisschen schade, wenn so ein kreativer Filmemacher dann seine Zeit damit verbringt, quasi so ein Franchise nochmal für Netflix aufzuwärmen. Aber ja, es kann natürlich sein, dass er dem auch total seinen Stempel aufdrückt. Also er ist ja ein sehr talentierter Filmemacher. Ja, also da muss man einfach sehen, was daraus wird.
Aber es ist ja für Künstler häufig ein Schicksal, so eine Mischkalkulation machen zu müssen zwischen den Dingen, die sich gut verkaufen und zwischen den Dingen, in denen man tatsächlich seine künstlerischen Ziele erreichen kann. Das ist ja selbst auch, mir fallen sogar Hollywood-Schauspieler ein, wie zum Beispiel Jake Gyllenhaal, die einmal Marvel dann eine komische Rolle übernehmen und von der Gage sich es wieder leisten können, 3 Independent-Filme rauszuhauen, bevor sie wieder für irgendeinen Mainstream-Film vor der Kamera stehen müssen. Also
ja. Absolut. Aber ich finde, selbst in Spider-Man war er richtig gut. Also so suffisant, wie er diese Rolle verkörpert hat, das hat Spaß gemacht, ihn dabei zuzusehen. Also er ist wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel, ja.
Ja, und dann hat er wieder für seinen Nightcrawler oder was er dann sonst so macht, die Luft. Aber ich finde das auch eine Mischkalkulation, die völlig in Ordnung ist, wenn dann so Sachen wie And Your Bird Can Sing rauskommen, wo ich wirklich schon im Film gerade gemerkt habe, dass das gerade Filmgeschichte ist, die ich da sehe und dass das outstanding ist und vielleicht einer der besten japanischen Filme der letzten 10 Jahre, zumindest was ich sehen konnte, war. Und dann finde ich es völlig okay, wenn der Regisseur einen Weg findet, da durch diesen Dschungel der Filmproduktion auf die Art und Weise durchzukommen.
Ja, natürlich. Und es ist ihm auch zu gönnen, dass er dann so ein Projekt angehen kann.
Da sind wir jetzt bei dem Vorteil von einem Online-Festival, weil letztes Jahr bin ich ein bisschen später zum Festival gestoßen und jeder hat gesagt, der Film ist so toll und ich habe ihn natürlich verpasst. Und jetzt könnte ich ja natürlich sagen, ach, ist ja kein Problem. Am Anfang vom Festival hat mir jemand gesagt, der Film ist super, dann leihe ich ihn halt jetzt aus. Genau. Da habe ich die Möglichkeit, aber damals habe ich mir schon ein wenig in den Arsch gebissen, dass ich den da nicht gesehen habe.
Ja, bei And Your Bird Can Sing, da war es bei mir so, also der hatte, den haben wir in Tokio gesehen und dann lief er ja schon mal auf der Berlinale und bei der Berlinale habe ich dann schon allen gesagt, ja, schaut euch unbedingt diesen Film an. Und da stand noch gar nicht fest, ob wir ihn zeigen können oder nicht. Und dann konnte ich ihn dann noch zum dritten Mal dann bei Nippon Connection weiterempfehlen.
Ein Traum. Hat er eigentlich ein Label gefunden?
Bis jetzt hat er keinen westlichen Vertrieb. Ich denke, da ist auch wieder das Problem, dass der sich schwer verkaufen lässt. Also wir beide, Thomas, wir fanden ihn absolut herausragend. Aber es ist natürlich jetzt auch ein Film, der nicht so ein breites Publikum ansprechen wird. Und also ich weiß, dass Third Window Films, also das sind jetzt auch keine Interner, sondern die machen da keinen Hehl daraus, dass sie ihre Filme auch nicht so gut verkaufen, einfach die sie jetzt im Westen herausbringen. Also sie gehen jetzt ja auch ein bisschen mehr in Richtung Klassiker, also zum Beispiel Danganronpa von Sabu, der erste Film, oder von Toshiyuki Toyoda, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus Japan ist Blue Spring von Toyoda, von dem auch jetzt eine Blu-ray-Fassung von Third Window Films veröffentlicht wurde. Und die sind beide nicht so gut gelaufen, soweit ich weiß. Und da muss man dann eben schauen, was sich lohnt und was nicht.
Ja, das ist klar. And Your Bird Can Sing würde vielleicht bei Arte im späten Programm vielleicht ein bisschen reüssieren können. Aber wir wissen alle, dass das nicht so wahnsinnig viele Zuschauer sind. Und dann würde das eher in den Mediatheken vielleicht über längere Zeit noch Menschen finden. Aber dann muss man auch erstmal wieder dafür die Rechte bereitstellen. Also alles tatsächlich nicht einfach, dass sich ein Label damit auch schwer tut. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber es kommt ja auch immer wieder vor, dass Filme, die sperrig und anspruchsvoll sind, dann, ob das jetzt deutsche oder amerikanische oder japanische Filme sind, manchmal sich dann doch irgendwie ins größere Publikum durchbeißen, ob das jetzt Toni Erdmann oder Victoria, da hätten, glaube ich, vorher die Experten auch nicht wirklich drauf gewettet, dass die Filme dann mehr als in 3 Programmkinos laufen.
Und international so erfolgreich sein, ja. Jetzt, wo du And Your Bird Can Sing, also wo du ihn dann gesehen hast und gedacht hast, den möchte ich dann haben. Oder das war wahrscheinlich so ein Film, wo du gedacht hast, der muss ins Festival. Bekommt ihr dann auch mal die Filme, die ihr haben wollt?
Also wir bekommen sie nicht immer. Also oft werde ich dann auch gefragt, ja, warum zeigt ihr denn nicht den neuen Takashi Miike oder warum zeigt ihr nicht den neuen Kore-eda? Da gibt es natürlich eine sehr große Konkurrenz auch zwischen den Festivals. Ich will jetzt gar nicht einen Film als Beispiel nennen, aber wenn man jetzt mal überlegt, also es gäbe jetzt einen neuen Film von Kore-eda und wir würden den gerne zeigen, dann konkurrieren wir zum Beispiel mit anderen deutschen Festivals, die nach Nippon Connection sind, die gerne die Deutschland-Premiere haben wollen. Ansonsten würden sie den Film halt nicht zeigen. Und dann überlegt sich der Verleih, zeige ich den Film jetzt auf einem rein japanischen Filmfestival oder auf einem deutschen internationalen Filmfestival. Da fällt die Entscheidung dann eben eher zu unseren Ungunsten. Was jetzt bei Animes auch schwierig ist, ist das ANSI in der Regel. Also das ist ja so eines der wichtigsten Animationsfilmfestivals. Das findet in der Regel 1-2 Wochen nach Nippon Connection statt. Und die Filme sollen dann ihre internationale oder Europapremiere dann doch bitte auch in ANSI feiern und nicht bei Nippon Connection. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dann müssen wir das Festival wann anders stattfinden lassen, weil irgendein Termin ist immer ungünstig. Aber da steckt tatsächlich auch so ein bisschen Wettbewerb und Politik dahinter. Und zu manchen Verleihern hat man dann vielleicht ein besseres Verhältnis, dass sie einem dann doch die internationale Premiere geben. Aber also bei so großen Namen wie Kore-eda ist es dann schon schwierig. Und dann kann man sagen, ja, dann zeigt ihn doch im Jahr danach. Aber bis dahin hatte der Film dann schon in der Regel seinen deutschen Kinostart und ist möglicherweise schon on demand verfügbar. Und dann macht es auch nicht mehr so viel Sinn, den Film noch zu zeigen. Also es sind dann Filme, die laufen dann bei uns vielleicht auch beim Filmdinner oder beim Filmfrühstück. Aber dann eben nicht mehr im großen Kino, im Wettbewerb.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr 150 Filme, ist jetzt so bei dir auf der Liste, schaust. Wie früh fangt ihr eigentlich an, euch mit dem Filmfestival zu beschäftigen? Und wie früh fangt ihr an, Filme zu gucken?
Ich hatte ja gesagt, dass unser Besuch in Tokio, dass das eigentlich so der Startschuss ist. Also direkt nach dem Festival sind immer so ein paar Monate Pause und so meistens im August machen wir eine Nachbesprechung und so im September läuft es dann so langsam wieder an. Also die reine Festivalorganisation. Aber tatsächlich die Filmsichtung, die beginnt erst, wenn wir aus Tokio wieder zurück sind. Und also das sind dann sehr, sehr intensive Monate, in denen wir auch fast wöchentlich, also am Anfang meistens so alle 2 Wochen und dann wirklich wöchentlich dann auch über das Filmprogramm sprechen. Viele, viele Stunden bis tief in die Nacht hinein auch. Meistens bekommt man die Filme auch einfach nicht früher. Also deswegen haben wir auch nur so einen knappen Zeitraum. Also einige Filme, die bleiben dann immer noch vom letzten Jahr übrig. Vielleicht Filme, auf die wir uns nicht festlegen konnten oder Filme, die dann tatsächlich einfach nicht gesehen wurden. Da versuche ich dann schon vor Tokio immer noch einiges zu sehen. Aber so richtig fängt es dann tatsächlich erst im späten Herbst an.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr jetzt dann auch von einem Kinofestival auf ein Online-Festival gegangen seid, dass ihr ja dann auch nochmal quasi ganz viel gesehen habt und dann auch mal nochmal viel umbauen musstet natürlich, so den screening-technischen Gegebenheiten.
Wir hatten tatsächlich auch eigentlich am Anfang nur eine Sektion, also Nippon On Demand, weil wir dachten, naja, so viele Filme werden es nicht werden. Und erst als wir dann gemerkt haben, oh, wir bekommen ja fast so ein großes Programm zusammen wie sonst auch, erst dann sind wir wieder zurück zu den einzelnen Sektionen gegangen. Und vor allem, ich persönlich hätte auch nicht gerechnet, dass wir so viele Big-Budget-Produktionen auch bekommen. Also sowas wie The Journalist, der mit mehreren Japanese Academy Awards ausgezeichnet wurde. Oder Shape of Red, der neue Film von Yukiko Mishima. Oder der Werner Herzog-Film, also Family Romance, LLC. Damit hatte ich, also den hatten wir angefragt für das Festival, als noch alles so wie gehabt geplant war. Und der wurde uns auch schon zugesagt. Also der ist auch vorher schon in Deutschland gelaufen. Das war dann kein großes Problem. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir den dann tatsächlich auch online zeigen können. So hat sich das so langsam ergeben. Und ich muss sagen, dass ich das auch ein bisschen unterschätzt habe, als wir uns entschieden haben, das Online-Festival zu machen. Ich dachte, naja, wir zeigen dann vielleicht so 20 Filme im Stream und zeichnen ein paar Interviews vorher auf. Aber ja, jetzt haben wir fast dasselbe Angebot wie sonst auch.
Das finde ich auch. Ihr habt ein vollgültiges, vollwertiges Angebot gemacht, das kein Millimeter zurücksteht hinter den vergangenen Jahren, was ich total beeindruckend finde. Und mit mehr als 70 hochklassigen Filmen müssen wir jetzt auch wieder gucken, wie wir auf dem Sofa zu Hause das irgendwie hinkriegen. Zumindest mal die uns ganz besonders interessieren, uns anzuschauen. Das Einzige, was ich wirklich anregen könnte, wenn man ein Online-Festival macht, ob man dann es nicht für 6 Tage, sondern für 12 Tage macht, weil ihr habt die gleiche Arbeit, aber die Menschen hätten doppelt so viel Zeit, die Filme zu gucken. Das nur so als Anregung.
Tatsächlich, also vor einer Woche oder so dachte ich auch, warum machen wir das eigentlich nur 6 Tage? Aber tatsächlich, als wir die Filme angefragt haben, also am Anfang, wie ich schon sagte, haben wir uns das auch ein bisschen kleiner vorgestellt. Als wir die Filme angefragt haben, da haben viele japanische Vertriebe auch direkt gefragt. Ja, die sind dann aber auch nur 6 Tage verfügbar. Also es hätte sein können, dass wir dann auch Schwierigkeiten bekommen hätten. Also entweder, dass wir dann wesentlich mehr hätten zahlen müssen und oder dass sie gleich gesagt hätten, das geht nicht für so einen langen Zeitraum. Aber ja, also wenn die Situation nächstes Jahr nochmal dieselbe ist, was ich nicht hoffe, dann sollte man sich vielleicht tatsächlich überlegen, die Filme auch ein bisschen länger verfügbar zu machen.
Nächstes Jahr wollen wir wieder kuscheln, wenn alles gut geht. Geimpft und entspannt.
Ja dann, lieber Florian, schön, dass du als Gast bei uns warst. Dann kommt die letzte große Frage. Auf welchen Film freust du dich am meisten, den einem Online-Publikum vorzustellen? Was ihr da so ein Programm habt. Es können auch 2 oder 3 sein. Also du musst dich nicht jetzt auf einen absoluten Favoriten da einschießen.
Ganz persönlich am Herzen liegt mir Family Romance LLC von Werner Herzog. Ganz einfach, weil Werner Herzog mein persönlicher Lieblingsfilmemacher ist. Also ist fast ein Sakrileg, dass ich sage, mein Lieblingsregisseur ist kein Japaner. Aber Werner Herzog begleitet mich schon sehr, sehr lange. Und ich mag seine Filme schon länger, als ich japanisches Kino mag. Und ich hätte nie gedacht, dass sie mal beim Festival einen Film von Werner Herzog zeigen würden. Und dass der dann auch noch so gut gelungen ist. Also ein unverkennbarer Werner Herzog-Film, aber trotzdem ein Film, der sehr, sehr japanisch wirkt und so eine unglaublich schräge Thematik auch hat. Er vermischt ja viel Dokumentarisches mit einer fiktiven Inszenierung. Also es ist ja ein Spielfilm, aber der Protagonist des Films spielt sich ja auch selbst. Und also für alle Zuhörer, die gar nicht wissen, worum es geht. Also es geht in dem Film um eine Agentur, die Schauspieler verleiht, die zum Beispiel Familienmitglieder spielen können. Also wenn jetzt die Protagonist oder eine der Protagonistinnen des Films, die wächst ohne Vater auf und der Protagonist des Films, der sich eben selbst spielt, der auch die Firma gegründet hat, tritt dann als Ersatzvater des Mädchens auf. Das ist ja etwas, was wir uns hier eigentlich gar nicht vorstellen können. Aber in Japan, diese Firma Family Romance, die gibt es schon seit mehr als 10 Jahren und ist wahnsinnig erfolgreich. Ja, sehr, sehr interessanter Blick auf die japanische Gesellschaft von Werner Herzog. Ein weiterer Film, der mich persönlich sehr beeindruckt hat, ist Forgiven Children von Eisuke Naito. Das ist ein Regisseur, der vor vielen, vielen Jahren schon beim Festival mal vertreten war, noch bevor ich selbst auf dem Festival war, 2011 mit seinem Film Let's Make the Teacher Have a Miscarriage Club, also ein sehr sperriger Titel. Das war sein erster Film und jetzt mit Forgiven Children hat er sich dem Thema Mobbing angenähert aus verschiedenen Perspektiven. Also es geht um einen Jungen, der seine Mitschüler mobbt und einen dann ja für den Tod eines seiner Mitschüler verantwortlich ist, dann vor Gericht freigesprochen wird aus Mangel an Beweisen. Und dieser Junge wird dann selbst zum Opfer. Also es wird dann seine Identität gelüftet, die Familie muss mehrmals umziehen, es wird im Internet quasi ständig hinter ihm hergestalkt, er wird ständig belästigt mit Kommentaren in Social Media. Mhm. Und also dieser Junge ist ja eigentlich ein Mörder und jemand, der andere mobbt, aber man beginnt dann im Laufe des Films mitzufühlen mit diesem Jungen, also der dann später eben zum Opfer wird. Ich habe mit dem Regisseur Eisuke Naito auch gesprochen, also wir haben Interviews aufgezeichnet für den Film und er hat tatsächlich auch sehr viele eigene Erfahrungen in den Film mit einfließen lassen und er hat auch selbst gesagt, er wurde gemobbt und hat auch andere Menschen gemobbt als Schüler. Ich finde das wirklich sehr interessant, wie der Film das darstellt, wie sich diese Dynamik entwickeln kann. Mal davon abgesehen, ist es auch ein Film, der glaube ich mit relativ geringem Budget gedreht wurde, sehr, sehr gut aussieht. Also Eisuke Naito ist so einer der kleineren, in Anführungszeichen, Filmemacher, die auch in der Lage sind, wirklich sehr, sehr ästhetische Filme zu drehen.
Das klingt sehr, sehr gut. Dann, wenn man die jetzt angucken möchte, dann kann der Thomas jetzt mal erklären, wie das dann nochmal funktioniert.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe es verstanden. Mhm. Ich gehe auf nipponconnection.com, dann suche ich mir zum Beispiel den eben genannten Film aus, gehe auf die Seite von dem Film. Dort gibt es einen Link zu Vimeo, in dem Fall Vimeo on Demand. Und dann logge ich mich mit meinem Vimeo-Account, den ich clevererweise vorher angelegt habe, an. Und dann entrichte ich über PayPal oder über Kreditkarte 5 Euro und dann kann ich ihn 24 Stunden lang gucken. Ich kann ihn mehrfach gucken, ich kann ihn anhalten und ihn wieder loslaufen lassen. Alles innerhalb der 24 Stunden und ich kann ihn gucken, wann immer ich ihn zwischen dem 9. und dem 14. sehen möchte, kann ich damit anfangen.
Ganz genau.
Yeah, ich habe es verstanden.
Ja, wunderbar. Morgen geht es in unserem Podcast über japanische Dokumentarfilme und dann haben wir Mircea Ogrin als Gast da und ja, den Thomas natürlich und mich dann auch wieder.
Ich freue mich drauf. Mhm. Dann vielen Dank, Florian.
Sehr gerne und euch auch vielen Dank.
Schön, dass du mit uns gequatscht hast. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Connection. Japanese Film Festival. Online.